Das Problem, was wir haben, dass viele Menschen in Deutschland sich die 80er Jahre zurückwünschen, dass alles wieder sicher werden solle und so wie früher. Ne? Also, und wir erkennen nicht an, dass früher nicht mehr möglich sein wird. Nirgendwo. Das heißt, wenn die Kernenergie wirklich einen signifikanten Anteil an der Stromversorgung erreichen sollte, dann reden wir über 100 neue Kernkraftwerke. Dann bitteschön. Also lieber Herr Söder, das ist dann in jedem, ja, jedem dritten, vierten Wahlkreis ist das ein Kernkraftwerk. Dann nennt doch mal, wo die stehen. In Augsburg, in Ulm, in München. Und dann redet mal mit den Leuten vor Ort, macht einen Finanzierungsplan. Wenn ich jetzt auf X was poste, wenn da nicht ordentlich Hass kommt, war der Post nicht ordentlich. Also.
Der Utopia-Podcast.
Willkommen zur ersten Changemaker-Folge für 2025. Schön, dass ihr wieder reinhört. Mein Name ist Martin und ich spreche heute mit einer der bekanntesten Stimmen für den Klimaschutz in Deutschland. Volker Quaschning ist Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Wer ihn kennt, kennt ihn wahrscheinlich aus den sozialen Medien, wo er sich intensiv für Klimaschutz und erneuerbare Energien einsetzt. Und das Ganze ziemlich erfolgreich mit Erklärvideos auf YouTube oder aktuellen Posts auf LinkedIn, X und so weiter erreicht er Millionen Menschen. Als Mitbegründer von Scientists for Future engagierte sich dafür, dass wissenschaftliche Erkenntnisse auch in der Politik Gehör finden. Hi Volker, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen.
Ja, hallo Martin, danke für die Einladung.
Ich habe gleich mal zu Beginn eine provokante Frage, mit der möchte ich nicht provozieren, sondern mit der haben andere provoziert und ich möchte mal versuchen, der Provokation den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und zwar haben ja in jüngster Vergangenheit Politiker und Politikerinnen unterschiedlicher Parteien von sich gegeben, sie würden Windräder hässlich finden. Manch eine findet sie sogar so hässlich, dass sie sie wieder abbauen möchte. Deshalb jetzt mal die, ich finde schon provokative Frage, vielleicht ist sie auch ein bisschen blöd, aber ich stelle sie trotzdem. Was würde denn passieren, wenn man alle Windräder in Deutschland abbauen würde?
Naja, also diese ganzen Aussagen im Wahlkampf sind ja alle nicht ernst zu nehmen, muss man in dieser Frage ganz klar sagen. Es ist eines ja die Frau Weidel, die gesagt hat, die sind hässlich, wir reißen sie nieder und am Ende hat sie dann doch wieder zurückgerudert und ja, wir meinen ja nur ein paar und nicht alle, weil sie weiß ja natürlich auch genau, ich meine, die Windenergie macht 30% der Stromversorgung. Wenn wir die jetzt alle wegreißen, bricht uns die Stromversorgung zusammen. Also das ist ad hoc ja gar nicht, technisch ja gar nicht machbar. Selbst wenn man sie hässlich findet, das ist Quatsch. Viel bedenklicher finde ich das, was Herr Merz daraus posaunt hat. Also das ist schon ein paar Wochen her, aber auch im Wahlkampf, da ging es darum, wie sieht die Energieversorgung bei der Union aus? Da ging es dann um die Kernenergie. Also Herr Merz möchte gerne Fusionsreaktoren bauen und eines Tages, er hat das jetzt nicht so wie Frau Weidel formuliert, aber er sagt, eines Tages werden wir Windkraftanlagen wieder abbauen, weil sie hässlich sind. Und diese Aussage ist relativ fatal, weil wir sehen momentan, wir haben jetzt einen Studiengang zu regenerativen Energien. Es gibt viele junge Leute, die sich nicht entscheiden, das zu studieren, weil sie einfach durch solche Aussagen halt einfach auch verschreckt werden. Das heißt, wir brauchen auf der anderen Seite die Fachkräfte. Das heißt, die Energieunternehmen suchen händeringend Leute und die jungen Menschen werden durch solche Aussagen verschreckt und fangen nicht mehr an, so etwas zu studieren. Und ich meine, das erste Fusionskraftwerk, wenn es überhaupt mal kommt, das gibt es in 50 Jahren. Bis dann ist der Herr Merz lange tot. Also insofern ist das auch wieder eine relativ populistische Aussage, die aber dann auch Schaden anrichtet. Und warum macht man das Ganze? Es gibt halt Menschen, die Windkraft ablehnen und diese Wählerstimmen, die möchte man fischen. Aber man hat dann halt einen richtig großen Kollateralschaden und deswegen finde ich sowas bedenklich.
Danke dir für die Einschätzung. Und auch wenn das alles Wahlkampfgetöse ist, wenn ich mir die entsprechenden Fernsehsendungen, Talkshows, in der die Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen gerade so auftauchen, angucke, ich habe schon immer die großen Bedenken, da bleibt auch viel bei den Wählerinnen und Wählern hängen. Also diese Verunsicherung, die in diesen Sätzen steckt, obwohl sie kompletter Unsinn sind. Ich spreche von den Windrädern, die man am besten wieder abbauen sollte, laut Weidel. Du hast die Atomkraft schon angesprochen und du hast die kleinen Atomkraftreaktoren schon angesprochen. Findet ja auch anderweitig immer wieder im Wahlkampf statt. Was würdest du sagen? Mit welchem Argument könnte man, ich sag mal, der Allgemeinheit ganz einfach erklären, warum es Quatsch ist, mittelfristig auf Atomkraft zu setzen, beziehungsweise zu glauben, dass man sie nochmal reaktivieren kann?
Naja, das ist eine ganz spannende Frage. An alle Windkraftgegnerinnen und Gegner sagen wir doch einfach mal, okay, der Windpark kommt nicht, dafür kommt der Reaktor und auch das Endmülllager, das landet bei euch. dann haben wir sofort wieder auch Gegnerinnen und Gegner. Also selbst die AfD würde in AfD-dominierten Wahlkreisen keine Kernkraftwerke bauen. Ne? Also insofern, warum führen wir überhaupt diese Diskussion?
Ja.
Naja, die Menschen wollen sich nicht verändern. Das heißt, sie haben jetzt irgendwie Sorge, dass sie überfordert werden. Und so die Kernenergie, das ist ja das gute alte Versprechen. Alles bleibt so, wie es ist. Wir lassen 3 Kernkraftwerke in Deutschland weiterlaufen. Die Energieversorgung ist für 100 Jahre gesichert und wir brauchen uns nicht zu verändern. Und wenn wir uns einfach die nackten Zahlen angucken, ich meine, diese 3 Kernkraftwerke, über die wir ja immer noch hoch und runter diskutieren, die haben am Gesamtenergieaufkommen etwa ein gutes Prozent gedeckt. Na, beim Strom waren es 5%, der Strom hat aber nur ein Fünftel. Am Gesamtenergieaufkommen reden wir über 1%. Das heißt, wenn die Kernenergie wirklich einen signifikanten Anteil an der Stromversorgung erreichen sollte, dann reden wir über 100 neue Kernkraftwerke. Dann bitteschön. Also lieber Herr Söder, das ist dann in jedem dritten, vierten Wahlkreis ist das ein Kernkraftwerk. Dann nennt doch mal, wo die stehen. In Augsburg, in Ulm, in München. Und dann redet man mit den Leuten vor Ort, macht einen Finanzierungsplan. Es gibt ja auch von einigen Comedians gerade so die Söder-Challenge. Das heißt ja, also, wenn Herr Söder irgendwo mal es hinbekommt, einen Standort für ein Kernkraftwerk zu benennen und die Leute davor vor Ort begeistert und die Finanzierung hinbekommt, dann machen alle einen Kotau vor ihm. Aber ja, das wird ja nicht passieren. Und insofern ist das auch wieder reines Wahlkampfgedöse, um populistische Stimmen abzuholen, was uns aber natürlich beim Klimaschutz und bei der Energiewende auf die Füße fallen wird.
Ja, und das Argument, das auch immer gegen erneuerbare Energien mitschwingt, ist, der Strompreis ist aktuell so hoch in Deutschland wie in, ich meine, keinem anderen europäischen Land.
Kannst aber du kurz erklären? Die Dänen haben auch noch einen ganz hohen Preis, aber ja, also wir sind am oberen Ende, das stimmt.
Warum ist das denn so?
Ja, das ist historisch belangt. Wir haben auf dem Strom relativ viel drauf, was andere Länder nicht haben. Wir haben zum Beispiel eine Stromsteuer, da geht Geld in die Rentenkasse immer noch. Also das heißt, wir leisten uns einiges, was wir auf den Strom draufknallen. Wir haben eine Mehrwertsteuer von 19%, andere haben das zum Teil steuerfrei. Dann haben wir relativ hohe Netzentgelte. Das heißt, wir haben also hier sehr viel Geld, was in den Ausbau der Netze stecken, was aber auch gut ist, weil Deutschland die sicherste Stromversorgung hat. Also wir gucken uns Amerika an, da ist der Strom viel billiger. Aber wenn da mal ein Eissturm kommt, dann knicken alle Masten um und die Leute haben keinen Strom. Also das heißt, irgendwie, wir kriegen ja auch etwas für unser Geld. Das heißt, wir haben die sicherste Stromversorgung in ganz Deutschland. Da könnte man natürlich sparen, dann wird es auch billiger. Wir können wie in Amerika überall irgendwelche Holzmasten hinstellen und die Leitung oberirdisch machen. Viel, viel preiswerter. Im Gegenteil, wenn wir jetzt noch Leitungen bauen von Norddeutschland nach Süddeutschland, dann verbuddeln wir ja sogar die Höchstspannungsleitung, weil die Leute die nicht sehen wollen. Und das kostet natürlich. Und das treibt die Preise nach oben, was die Stromerzeugungskosten anbelangt, also was wir jetzt pro Kilowattstunde haben, da sind wir im europäischen Bereich etwa im Mittel. Das heißt, die Solar- und Windenergie, die dämpfen das schon ganz gut. Mit Amerika können wir natürlich nicht mithalten, weil die halt auch noch günstiges Gas haben, was uns halt nicht mehr zur Verfügung steht.
Jetzt ist es ja so, in den letzten Jahren haben Erneuerbaren einen enorm guten Ausbau in Deutschland erlebt. Wirtschaftsminister Habeck hat Genehmigungsverfahren beschleunigt, den Netzausbau vorangetrieben. Also die Entwicklung steigt bei uns steil nach oben. Weltweit ist das noch mehr der Fall. Ich habe Zahlen mitgebracht. 2023 waren 86% aller weltweit neu installierten Kapazitäten zur Stromerzeugung erneuerbar. Zudem sind die Kosten für Windenergie, Solarenergie und Batterien in wenigen Jahren um 70-80% gefallen. Also sind Erneuerbare mittlerweile in fast allen Bereichen günstiger als fossile und nukleare Alternativen. Und trotz dieses sehr gelungenen, sehr schnellen Ausbaus. Christian Stöcker sagt, glaube ich, immer den Satz, die Erneuerbaren sind die Energieform, die sich am schnellsten in der Menschheitsgeschichte überhaupt, das wollte ich gerade sagen, vermehrt hat. Das ist natürlich Quatsch, vermehrt tut sie sich nicht, aber die so einen extrem exponentiellen Anstieg hatte. Und trotzdem schaffen wir es in Deutschland nicht, zumindest nach meiner Wahrnehmung, einfach mal anzuerkennen, das ist die Zukunft. Das ist nicht nur die Zukunft für die Energie, das ist auch ein wesentlicher Anteil an einer wirtschaftlich vernünftigen Zukunft. Was hast du das Gefühl, wie wird denn diese Debatte in Deutschland weitergehen, jetzt auch nach der Wahl? Wir sprechen noch eine Woche jetzt vor der Bundestagswahl.
Ja? Spannend. Also ob sich jetzt, ich meine, die Union wird nach aller Wahrscheinlichkeit ja den Kanzler stellen. Und die Frage ist, ob bei der Union sich da Vernunft durchsetzt im Wesentlichen, nach den Sprüchen bei der Kernenergie und auch zur Windenergie, was wir schon besprochen haben, was nicht helfen wird. Das Problem, was wir haben, dass viele Menschen Menschen in Deutschland sich die 80er Jahre zurückwünschen. Ne? Also das heißt, wir haben ja sehr viele Krisen, wir hatten eine Corona-Krise, wir haben irgendwie den Krieg in der Ukraine und also das Leben ist ja auch, wird immer komplizierter, es wird immer unsicherer und irgendwie in den 80er Jahren war gefühlt halt alles irgendwie stabil und da hatten wir halt Kohle und Kernenergie und irgendwie nichts mit Erneuerbaren und deswegen sind die Erneuerbaren gefühlt vielleicht sogar auch noch dran schuld, dass es irgendwie wir diese ganzen Krisen haben. Also das ist natürlich jetzt irgendwo subjektiv in diesem Bereich und deswegen diskutieren wir ja auch über Verbrennerautos, die wir noch 100 Jahre fahren wollen. Wir diskutieren dann auch über Gasheizungen, die wir einbauen, die mit grünem Öl betrieben werden, was also ja kompletter Quatsch ist. Also, aber da ist immer der Wunsch oder das Bedürfnis dahinter, dass alles wieder sicher werden solle und so wie früher. Ne? Also, und wir erkennen nicht an, dass früher nicht mehr möglich sein wird. Nirgendwo. Wir haben einen demografischen Wandel, wir müssen die Rente auf den Kopf stellen, wir haben eine andere Sicherheitslage in Europa, das ist nicht mehr 80er. Und natürlich im Energiebereich hat sich einiges verändert. Also in den 80er Jahren war Solarstrom irgendwie, das konnte man mit Gold aufwiegen. Also wenn man da ein Solarmodul gekauft hat, ist man arm geworden. Heute verwenden Leute Solarmodule zum Dachdecken, weil es billiger ist als Wellblech. Ne? Also das heißt, wir haben da einfach eine dramatische Veränderung und diese preisliche Veränderung, die sorgt halt einfach, dass sich weltweit alles anders darstellt als heute. Also wenn ich jetzt ein Land bin, was keine eigenen Ressourcen hat und mich entscheide, eine Stromversorgung aufzubauen, dann mache ich das nicht mehr mit Kohle oder Atom. Früher hat man das gemacht, wenn man irgendwie Atommacht werden wollte, hat man ein Atomkraftwerk hingebaut, ansonsten hat man ein Kohle- oder Gaskraftwerk hingestellt. Das war eigentlich in den 80er, 90er Jahren, ich kenne die Studien auch, die man in Deutschland gemacht hat, da hat man gesagt, okay, Kernenergie in Deutschland nicht durchsetzbar, irgendwie Gas ist man abhängig von Russland, muss man sich überlegen, also entscheidet euch zwischen Kohle und Gas. So, das ist weg. Das heißt, heute baut man Solaranlagen. Selbst Saudi-Arabien, die ja auf Öl und Gas ohne Ende sitzen, bauen Solaranlagen, weil es für sie billiger ist, im eigenen Land mit Solarstrom ihre Energieversorgung zu decken, als mit Öl und Gas. Und das ist natürlich eine spannende Entwicklung, die wir auch nicht mehr aufhalten werden. Ich meine, Öl und Gas werden nicht billiger werden. Die Solarenergie wird jedes Jahr noch billiger. Und da haben wir einfach einen Boom. Wir haben jetzt gerade nochmal die Zahlen ausgewertet, wie schnell das auch geht. Wir waren also 2023 noch bei 6% Solarstromanteil, letztes Jahr schon bei 8. Das heißt also 2% zusätzlich an der Stromversorgung kann man ja mal hochrechnen. Also das heißt, wir sind dann in 30, 40 Jahren dann irgendwo geht das dann Richtung Vollversorgung mit Solarenergie, wenn der Trend so weitergeht. Bei der Kernenergie tut sich hingegen gar nichts. Gefühlt reden wir immer über einen Ausbau. Die Stromerzeugungsmengen bei der Kernenergie haben sich seit 20 Jahren nicht verändert. Und da haben wir einfach diese unterschiedliche Wahrnehmung. In der öffentlichen Diskussion, bei jedem Interview werde ich gefühlt gefragt, alle um uns herum bauen Kernkraftwerke, das steigt. Ich guck mir immer die Zahlen an, die auch hier von den, die wirklich nicht von linksgrün versifften Medien, von der amerikanischen Regierung, von BP rausgegeben werden. Und da steht das nicht drin. Ne? Also das heißt, das ist eine reine Erfindung, während die Solarenergie nach oben geht und wir ignorieren das einfach. Ja, und wo wird das Geschäft gemacht werden? Natürlich nicht mit Braunkohlebaggern oder mit Öltechnologie. Das sind Auslauftechnologien. Da kann man noch ein paar Jahre vielleicht in einzelnen Ländern was abgreifen. Aber wenn ich wirklich in 30, 40 Jahren mit vorne dabei sein will, dann muss ich auf erneuerbare Energien setzen. Das ist klar. China hat das verstanden. Donald Trump nicht. Das ist eine Chance für Europa, weil wir können in die Lücke stoßen, die Donald Trump uns hinterlässt. Aber wenn wir das nicht machen, dann kommt halt 150%, sage ich mal, aus China. Die sind ja jetzt schon bei nahe 100, was Export von Solarenergie anbelangt. Und da müssen wir gucken, dass wir den Anschluss wahren, sonst werden wir gnadenlos abgehängt.
Danke für die Einschätzung, da du Trump angesprochen hast. Was glaubst du, wie sehr wird er denn dem Klima womöglich schaden, dem Klimaschutz?
Ja, Herr Trump kommt ja auch an der Wirtschaftlichkeit nicht vorbei. Ne? Also was ich ja spannend fand, ein Bundesstaat, der traditionell sehr viel Windenergie zubaut, ist Texas. Und das wird traditionell eigentlich republikanisch regiert. Warum macht man das? Nicht, um das Klima zu retten, weil es halt Geld bringt. Ne? Also das heißt, man kann da günstig Strom erzeugen und dann ist auch egal, ob ich für Klimaschutz bin oder nicht, da mache ich das halt. Und das wird natürlich Herr Trump auch nicht verändern können. Auch in den USA ist die Solarenergie billiger als die Kohlekraft. Und was ja auch spannend ist, in der ersten Amtszeit von Donald Trump hat er ja auch groß angekündigt, dass er die Kohle retten wird und die Kohlekumpels. Und in der Amtszeit von Herrn Trump gab es den größten Rückgang der Kohleverstromung in den USA, den es jemals gegeben hat in einer Amtszeit von einem Präsidenten. Und das ist schon interessant. Das heißt irgendwie, er kommt da nicht vorbei, aber er verkauft das natürlich trotzdem als Erfolg. Ne? Also warum auch immer. Mhm. Und die Leute glauben es ihm auch. Am Ende wird die Energiewende auch in den USA weitergehen. In einigen Bereichen, die halt noch eine Förderung brauchen, wird es halt langsamer laufen. Und das ist natürlich auch eine Chance für uns, zumal auch natürlich diese erratische Politik Investoren verschreckt. Und da haben wir natürlich eine Lücke, in die wir reinstoßen können.
Ja. Würdest du allgemein sagen, der Klimaschutz, weil er, ich spreche insbesondere über die erneuerbaren Energien, weil sie so viel wirtschaftlicher sind, sind sie eh nicht mehr aufzuhalten? Brauchen die vielleicht öffentlich im Diskurs gar nicht mehr so viel Unterstützung, weil sie quasi von selbst laufen? Oder wäre das eine Fehleinschätzung?
Das ist eine Fehleinschätzung, weil wir die Zeitachse nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Ne? Ja. Also das heißt, der Klimawandel oder die Klimakrise, die geht in einem Expresstempo voran. Das heißt, wenn wir wirklich den Planeten lebenswert halten wollten, müssten wir in gut 20 Jahren weltweit klimaneutral sein. So, ich sag mal, das läuft von selber. Ich würde mal sagen, hätten wir bis 2100 Zeit, würde ich sagen, okay, komm, lehnt euch zurück. Ja. Irgendwie, das werden die Fossilen, werden das eh nicht durchhalten können. In 10, 20 Jahren kippen die alle aus den Latschen, weil die das sich nicht mehr leisten können. Und dann geht das weltweit. Also 2100 werden wir Richtung 100% Erneuerbare sein. Ne? Also das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Nur das käme dann 50 Jahre zu spät. Und ja. Dann sind wir trotzdem bei 3-4 Grad oder sowas, Erderwärmung, was einfach viel zu viel ist. Das heißt, wir müssen jetzt entsprechend dann sehr schnell klimaneutral werden. Und da sehen wir natürlich diese ganzen Widerstände, die wir haben. Also in Deutschland, in Bayern irgendwie. Herr Söder baut eine Handvoll Windkraftanlage, umarmt jedes persönlich, weil die Leute das nicht haben wollen. Das heißt, selbst wenn die Windenergie billiger ist als ein Kohlekraftwerk, ich es aber nicht bauen darf, weil es vor Ort verhindert wird, dann nutzt mir natürlich die ganze Wirtschaftlichkeit nichts. Na, also das ist also auch erstmal ganz klar. Wenn wir, natürlich muss das Ganze ineinander greifen. Wenn ich jetzt die Solarenergie weiter ausbaue, brauche ich Speicher. Gibt es natürlich Interessensgruppen, die einem schnellen Solarenergieausbau kein Interesse haben. Also verhindert man einfach die Speicher. Dann wird das erstmal mit der Solarenergie in Stocken kommen. Und so gibt es natürlich schon einige Fallstricke, die am Ende es nicht verhindern werden, dass sich die Erneuerbaren durchsetzen, aber wertvolle Zeit kosten. Genauso das Heizungsgesetz. Also jede Gasheizung, die wir jetzt noch einbauen, läuft 25 Jahre und wir werden die nicht auf Wasserstoff umstellen. Das heißt also, die Fehler, die wir jetzt machen, wenn wir in Deutschland 45 klimaneutral werden wollen, müssen wir die Gasheizung, die wir die letzten 5 Jahre eingebaut haben, vorzeitig mit Abwrackprämien oder durch Enteignungen wieder rausreißen. Und das heißt, die Fehler, die wir jetzt noch machen, die lassen sich halt in dieser kurzen Zeit gar nicht mehr korrigieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch eine richtige Politik zu machen und nicht nur darauf zu hoffen, der Markt wird das schon regeln.
Weil du die Politik so oft ins Spiel bringst, was hindert dich denn daran, in die Politik zu gehen? Wäre das eine Option für dich?
Ja, ich denke, eine Politik muss faktenbasiert arbeiten und nicht populistisch, wie wir es momentan sehen. Und irgendjemand muss die Fakten ja liefern. Und deswegen, glaube ich, ist meine Rolle auch wichtig. Also ich bin durchaus politisch interessiert in dem Moment. Aber man ist natürlich in der Politik auch immer irgendwelchen Zwängen untergeordnet. Das heißt, man stimmt auch oftmals gegen besseren Wissens, weil man weiß, okay, wenn ich dafür stimme, dann kostet das am Ende auch Wählerstimmen, die Wiederwahl oder sonst irgendwas. Und ich, das ist natürlich schwierig. Ich möchte lieber von außen die Fakten geben und dazu beitragen, dass sich die Fakten schneller verbreiten und damit natürlich auch eine wertvolle Stimme hier in diesem Diskurs zu sein. Und ich glaube sogar, dass wir noch mehr Menschen in der Wissenschaft bräuchten, die sich einfach zu Wort melden, dass wir einfach diesen ganzen Populismus und diesen Fake News, die sich immer mehr verbreiten, was entgegensetzen können. Und da hat einfach die Wissenschaft halt einfach auch eine wichtige und wertvolle Rolle. Und das kann ich auch, glaube ich, relativ gut. Und deswegen versuche ich, diese auch einzunehmen.
Ich finde auch, dass du das super gut machst. Kritische Stimmen sagen da natürlich sowas wie: Wissenschaft und Politik, das gehört hart getrennt. Liebe Wissenschaftler, bleibt bei eurer Wissenschaft und bei den Fakten. Wie blickst du da drauf? Man sagt ja auch gerne, das hat sich verändert, das hat sich mit sozialen Medien verändert. Und da bin ich mir oft gar nicht so sicher. Also wenn man die ganz klassischen Geschichten über Wissenschaft und Aufklärung liest, nehmen wir Galilei. Das war ja auch nicht so, dass er unbedingt hinter dem Berg halten wollte mit seinen Dingen, die er da so am Himmel entdeckt hat. Wie würdest denn du die Rolle heutzutage von Wissenschaftlern einordnen in Bezug auf Politik?
Ich denke, die hat sich schon verändert. Also ich bin ja in der Energiewissenschaft, Wirtschaft groß geworden, ne? Also in den 90er Jahren. Und damals war es schon, wenn man sich dann geäußert hat, naja, komm, irgendwie, das ist ja, der ist ja nicht mehr wissenschaftlich unterwegs, das ist ja einfach populär. Da wurde dann die Nase gerümpft. Das sehe ich heute eigentlich nicht mehr. Also wo war der Kipppunkt? Eigentlich als Fridays for Future sich zu Wort gemeldet hat. Ne? Also das heißt, das war ein sehr, sehr spannender Diskurs, weil die Wissenschaft hat ja immer einhellig gesagt, wir haben ein Klimaproblem, wir müssen was dagegen tun, das sind die Lösungen. Die Politik hat das nicht umgesetzt und dann hat sich einfach Fridays for Future zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, das Problem wird uns betreffen, also tut mal was. Und das, was dann die Politik gemacht hat, also die Fridays for Future haben ja nur die Wissenschaft aufgegriffen und sie praktisch versucht, diese Kommunikation zu machen. Man hat sie versucht zu diskreditieren. Geht mal in die Schule, ihr habt ja gar keine Ahnung. Und das hat, glaube ich, das war so ein Knackpunkt, der richtig was ausgelöst hat, weil dann irgendwie viel in der Wissenschaft gesagt, okay, wir erzählen etwas, es wird nicht wahrgenommen. Und wenn es jetzt junge Menschen gibt, die das versuchen, an die Öffentlichkeit zu bringen, dann sollen die aus dem Weg geräumt werden. Also irgendwo stimmt hier etwas nicht. Die Medien haben da auch nicht so eine glückliche Rolle gespielt. Und dann hat sich einfach die Wissenschaft dann auch zu Wort gemeldet. Und wir haben damals ja Scientists for Future gegründet. Und ich war noch am Anfang, naja, ich habe gesagt, also irgendwie war Gregor Hagedorn, der auf mich zugekommen ist. Und dann lass uns mal ein paar Stimmen sammeln. Und habe gesagt, na gut, wenn wir 1000 hinkriegen, dann ist das gut. Es war ja relativ interessant. Damals gab es noch die Lungenarztaktion, da erinnert sich keiner dran irgendwo mehr. Da ging es ums Rauchen und Autofahren. Und das heißt um Stickoxide und Fahrverbote beim Autofahren. Und dann gab es ein paar Lungenärzte, die gesagt haben, naja, Autofahren ist ja nicht so schlimm. Eine Zigarette ist so schlimm wie 30 Jahre Autofahren. Die haben sich leider um den Faktor 1000 verrechnet. Und die hatten aber auch so eine Liste, wo da 100 Lungenärzte oder sowas drauf waren. Da haben wir gesagt, okay, das wollen wir mindestens um den Faktor 10 toppen, weil sonst irgendwo sind wir ja auch nichts anderes als ein Abklatsch davon. Und am Ende haben wir relativ schnell über 20.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen gemacht. Also man musste die Leute gar nicht überreden. Die haben gesagt, ja, wo kann ich überschreiben? Wo man richtig gemerkt hat, dass es ein Herzenswunsch war, jetzt wirklich mal hier rauszubrechen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und seitdem finde ich, erlebe ich jetzt also nicht mehr so dieses Naserümpfen, wenn man sich äußert. Das ist eigentlich okay, wenn sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äußern. Man wird natürlich dann immer noch diskreditiert. Also jetzt mal bei Elon Musk in seiner Plattform da unterwegs ist. Also dann wird man natürlich ohne Ende mit Dreck beschmissen. Aber da ist, sage ich mal, die Herkunft egal. Na, also ob ich nun Wissenschaftler, Politiker oder jemand von der Zivilgesellschaft bin, also wenn ich eine Aussage treffe, die halt den anderen nicht gefallen, dann wird halt einfach mit Dreck geworfen. Und da gliedert sich die Wissenschaft in alles andere mit ein.
Und kannst du mit Hasskommentaren, Hetze und so weiter, kannst du da so nüchtern mit umgehen, wie du es jetzt gerade auch getan hast?
Ach, naja, also wenn ich jetzt auf X was poste, wenn da nicht ordentlich Hass kommt, war der Post nicht ordentlich. Also, oh Gott. Ja, das ist es ja so, oder? Ja, also dann irgendwo war es irgendwo nichts, die Leute haben ja Angst vor Veränderungen, ne? Und das heißt, wenn ich jetzt poste, wir brauchen eine Veränderung, mehr Solar, mehr Wind, mehr Energiewende, mehr Klimaschutz. Und sobald die Leute merken, das geht in diese Richtung, gibt's halt diesen Post. Und wenn ich halt irgendwas übers Wetter schreibe oder was weiß ich, irgendwie mir geht's gut oder nicht gut, dann interessiert das keinen. Also insofern, also irgendwie der Hass gehört leider dazu. Ich glaube, wir müssten einen anderen Weg finden, gerade mit den sozialen Plattformen. Ich halte es extrem für bedenklich, dass einige Milliardäre in den USA mittlerweile den öffentlichen Diskurs mitbestimmen können. Da müsste Europa was gegensetzen. Also das ist eher das, was mir Sorge macht. Ich hatte zum Glück immer noch keine negativen Begegnungen der realen Welt. Ne? Also das heißt, wo dann jemand angefangen hat, an der Bushaltestelle einen aufzulauern und zu beschimpfen. Und insofern das Virtuelle, irgendwann gewöhnt man sich dran und lässt das abperlen und sagen, gut, da sitzt irgendein Wutbürger vor dem Computer und muss sich abreagieren, dann soll er es halt tun.
Das ist schon so, dass, so wie du gerade antwortest, antworten fast alle Menschen, mit denen ich spreche, die persönlich große Reichweite auf den sozialen Medien haben. Einerseits finde ich es gut, dass die Leute das nüchtern an sich abperlen lassen können. Andererseits, wenn man es ein bisschen sacken lässt, ist es schon auch krass, ne? Dass man sagt, das gehört eben dazu, was da so einem an den Kopf geworfen
wird. Ja, eigentlich darf es nicht dazugehören. Also Leute, die neu einsteigen. Also ich kenne auch YouTuber, die, sage ich mal, noch nicht so lange dabei sind. Ich bin ja schon relativ lange dabei. Ja. Also so meine ersten Erfahrungen mit Hassposts, die sind 15, 20 Jahre her oder sowas. Am Anfang macht das schon was mit einem. Ne? Irgendwie, man will eigentlich aufklären, man erzählt nüchtern was mit Fakten und wird dann einfach beschimpft, diskreditiert, beleidigt, bedroht. Und ja. Das ist immer die Frage, also erstmal macht das was mit einem und dann muss man natürlich einen Weg gehen, damit umzugehen. Und einige entwickeln natürlich dann durchaus auch schon Ängste. Ne? Also das heißt, was passiert, wenn wirklich mal so einer vor meiner Tür steht? Also möchte ich das meiner Familie antun? Das sind natürlich dann auch schon Fragen, wo natürlich auch Ängste verbreitet werden. Und das ist ja auch Ziel dieses Hasses. Ne? Also man möchte die Menschen einschüchtern, dass sie sich möglichst nicht mehr zu Wort melden. Und also noch leben wir in einer Demokratie, solange die da ist und wir sie verteidigen können, sollten wir das tun. Und das Schlimmste, was man dann machen kann, ist, sich einschüchtern zu lassen. Dann ist das wie im Dritten Reich. Dann haben die Leute das erreicht und irgendwo man wird mundtot gemacht. In den USA wird das ja auch von staatlicher Seite immer mehr versucht. Und ich glaube, es ist enorm wichtig, dass wir uns in Deutschland weiter zu Wort melden.
Ja, da stimme ich komplett zu. Weil du Ex speziell angesprochen hast, was hält dich da und wie oft hast du denn schon erwogen zu sagen, nee, ich kehre jetzt dieser Plattform den Rücken?
Was hält mich da? Mich hält das Unvermögen der Politik und der Presse, diese Plattform zu meiden. Ich bin auf allen relevanten anderen Plattformen auch tätig. Also es gibt ja dann Mastodon oder Blue Sky oder auch noch die Facebook und was weiß ich, die ganzen Zuckerberg-Medien.
Du bist ja auf LinkedIn auch so riesig.
Ja, ne? Genau. Ja, gut, das ist Microsoft. Also das ist ja alles USA, ne? Also irgendwie, man hat ja wieder, aber Blue Sky oder Mastodon sind auch noch Alternativen. Und was ich mir wünschen würde, dass alle relevanten Menschen in der Politik, es ist überhaupt kein Aufwand, wenn ich auf X einen Post mache, den Copy-Paste in alle anderen Plattformen auch einzubringen. Und es gibt relativ wenige, die das machen. Und deswegen hat X leider immer noch diese Relevanz, weil da die Menschen zuerst posten, am öftesten posten und alle erreichbar sind. Ja. Also wenn ich dem Herrn Lindner oder Herr Habeck irgendwie was schreiben will, dann muss ich das auf X machen. Das kann ich nicht auf Blue Sky machen. Und das ist, oder beim Herrn Habeck, glaube ich, geht das mittlerweile, aber die anderen ignorieren das genauso, auch die großen Medien, ja, Tagesschau, sonst irgendwas. Also und da müssten wir gucken, dass das alles bespielt wird. Und das macht die Relevanz von X momentan noch aus. Und natürlich kann man sich irgendwann zurückziehen. Irgendwann mache ich das auch. Also ich halte irgendwo auf X, mein angehefteter Post ist, bitte besucht mich auf den anderen Plattformen. Also ich versuche eigentlich, die Leute eher mit rüberzuziehen, von X wegzuziehen. Aber solange halt diese andere Relevanz noch gegeben wird von allen anderen, habe ich immer noch die Hoffnung, dass man natürlich auch noch den einen oder anderen erreicht mit sinnvollen Nachrichten. Es wird immer weniger, die man erreichen kann, aber noch sind es ein paar. Ich würde mir aber, wie gesagt, wünschen, dass es insgesamt eine Bewegung gibt, das zu diversifizieren, dass einfach X diese Bedeutung verliert. Und dann würden wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell sehr viele vernünftige Menschen dieser Plattform den Rücken kehren.
Ja, das wäre der Weg. Das wäre definitiv der Weg. Du hast vorhin schon gesagt, Fridays for Future war für dich vielleicht auch persönlich ein entscheidender Moment, der in der Klimaschutzdebatte sehr viel verändert hat. Ich blicke im Changemaker-Podcast mit meinen Gästen immer sehr gern auch ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit. Gab es denn bei dir einen Moment, der letztlich dafür verantwortlich war, dass du dich so intensiv dem Klimaschutz und der Energiewende widmest?
Ja, es ist auch so eine Entwicklung im Prinzip. Ich bin ja in Zeiten groß geworden, wir hatten Tschernobyl, da war ich irgendwie im Abi, also auch kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Also auch diese Unsicherheit, die wir da hatten, dass das Ding in die Luft geflogen und man wusste nicht mehr, kann ich jetzt noch den Salat essen? Also das sind schon Sachen, die man nicht mehr haben möchte. Und wir hatten auch das Waldsterben damals durch den sauren Regen. Also das war einfach auch ein Schock. Das Waldsterben, man gewöhnt sich irgendwie dran. Das ist ja jetzt momentan noch schlimmer als damals. Also wenn man sich den Wald anguckt. Aber das war halt so die erste Sache. Oh, wir könnten den Wald verlieren. Und das sind natürlich schon so Sachen, die erstmal also wirklich prägende Ereignisse in meiner Jugend waren. Das heißt, deswegen habe ich auch schon mitgenommen, also Klimaschutz und auch im Energiebereich, Kernenergie oder sowas, das sind riskante Sachen, da muss man was tun. Und dann gab es Ende der 80er Jahre die Enquete-Kommission zum Schutz der deutschen Erdatmosphäre. Das ist sehr, sehr spannend. Das heißt, ich war damals ja, wie gesagt, habe angefangen zu studieren. Und da gab es dann eine Enquete-Kommission, das ist so eine wissenschaftliche Kommission des Bundestages. Und da haben alle Parteien, damals waren es dann die FDP, SPD, CDU, CSU und Grüne, die haben eine gemeinsame wissenschaftliche Kommission gegründet und dann Leute eingeladen aus der Wissenschaft und dann den Klimawandel beleuchtet und die Lösung dagegen und sehr spannende Berichte gemacht. Und irgendwie habe ich so einen Bericht mal in die Hand bekommen. Mhm. Und es war beeindruckend, also wenn man den gelesen hat. Wir werden die größten Bevölkerungsverdreibungswanderungen und Flüchtlingskrisen sehen, Hungersnöte global und sonst irgendwas. Wenn man das liest sich so irgendwie wie die sieben Plagen in der Bibel, ne? Also was man irgendwie da gelesen hat. Und das macht dann schon auch mit einem. Da sagt man, okay, also das ist ein Riesenproblem, was auf uns zukommt. Und das war alles da schön minutiös beschrieben und auch wissenschaftlich sehr schön. Und dann war für mich eigentlich klar, also wenn ich mir das durchgucke, was da an Dimensionen von Krisen auf uns zurollt, das übertrifft ja alles, was wir uns bislang an Krisen vorgestellt haben, um Größenordnungen. Und natürlich muss man dagegen was tun. Und dann habe ich gesagt, okay, ich studiere halt jetzt was im technischen Bereich, machst halt Energiewende, das ist halt ein großer Hebel. Und seitdem bin ich dabei.
Spannend. Ganz viele nennen auch den ersten Bericht des Club of Rome. Bei dir war es
ja, das war noch vor meiner Zeit, das war 70er Jahre, ne? Also ja, das war noch zu meiner Kindergartenzeit. Ja. Den hatte ich damals nicht mehr. Aber wie gesagt, die Enquete-Kommission, ich fand es halt sehr spannend, weil es halt parteiübergreifend war.
Ja.
Man hat auch Lösungen skizziert und hat sie dann einfach nicht umgesetzt. Also das ist irgendwo sehr, sehr spannend, wo ich mich dann auch gefragt habe, irgendwie, ja, also okay, die Erneuerbaren waren damals noch nicht so weit, aber man hatte damals einen parteiübergreifenden Konsens zum Klimaschutz und hätte man damals durchgestartet, dann hätten wir heute gar kein Problem.
Ja. Und springen wir mal wieder zurück in die Gegenwart. Wie geht's dir aktuell mit der Gesamtsituation, sage ich mal? Die Weltlage ist angespannt. Wir haben in Deutschland jetzt die Bundestagswahl. Wir haben von innen und außen Angriffe auf unsere Demokratie. Bleibst du hoffnungsvoll? Bleibst du mutig?
Naja, was international los passiert, jetzt mit Russland, mit China, mit USA, das ist natürlich irgendwo große Geopolitik, muss man abwarten im Endeffekt. Ich meine, wir hatten die Gnade, dass wir, sagen wir mal, seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland eigentlich goldene Zeiten hatten, ohne große Krisen. Ja, zu meiner Zeit gab es dann irgendwo den Ost-West-Konflikt, den Kalten Krieg. Aber da haben ja Analytiker und Analytikerinnen auch schon gesagt, damals war ja der Wunsch, eigentlich den Status quo auf beiden Seiten zu erhalten, also nichts zu verändern. Und momentan möchte sowohl Herr Trump als auch Herr Putin als auch die Chinesen möchten ja die Weltordnung komplett umwerfen. Und das wird natürlich irgendwie Auswirkungen haben. Welche können wir heute schwer abschätzen? Und ich glaube, wir müssen einfach schauen, Europa ist eigentlich viel größer und mächtiger, als wir uns das vorstellen eigentlich. Wir haben über 400 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Wir sind wirtschaftlich ein bisschen hinter USA, aber nicht dramatisch, wenn wir alle Volkswirtschaften in Europa zusammenpacken. Wenn wir uns die Militärausgaben angucken in Europa, die sind höher als die von Russland. Also insofern, wir kriegen es nur nicht gebacken und deswegen funktioniert, also wenn man das alles strategisch gescheit machen würde, ja, dann irgendwie würde man sagen, ja, das funktioniert doch irgendwo. Also irgendwo, ich meine, wirtschaftlich ist Russland im Vergleich zu Europa ein Zwerg. Also irgendwo. Das heißt, wenn wir da mit geschwellter Brust, die haben halt ein bisschen Vorsprung bei Waffensystemen oder sowas, aber wenn Europa einig und stark wäre, dann könnten wir uns, glaube ich, relativ entspannt zurücklehnen, weil ich glaube, mit einem starken Europa würden sich auch die großen Weltmächte wie Russland, USA oder China nicht anlegen wollen. Und da ist meine Hoffnung, dass wir es hinbekommen, dass also der Druck, manchmal ist der Druck ja auch gut, ne? Also dass Europa vielleicht,
ja, ich weiß, was du meinst, ja,
durch den äußeren Druck es hinbekommt, stark und einig zu werden. Und wenn uns das gelingt, dann können wir sogar besser aus der Krise rauskommen. Ob das so passiert, wird die Geschichte zeigen. Wenn wir zurück zum Thema Klima oder Energie gehen,
ja,
das läuft natürlich auch weiter. Also ich habe mir jetzt die Zahlen auch angeguckt, letztens von der Photovoltaik, was da passiert ist in China oder sowas. Das geht halt einfach weiter. Das ist relativ unbeeindruckt davon, weil es halt einfach billig ist und dann schlägt halt einfach die Wirtschaft. Also da können die Leute dann jammern und meckern und irgendwie rumpoltern wie Donald Trump. Hatten wir schon besprochen, am Ausbau der Solaren Windenergie wird das erstmal nicht so viel bremsen. Aber natürlich auch dadurch, dass wir immer mehr Fake News haben und nicht mehr faktenbasiert haben, sind natürlich auch Klimaschutzmaßnahmen, die ein bisschen unbequemer sind, auch schwer durchzusetzen. Also sprich zum Beispiel Landwirtschaft. Also ja. Wir müssen den Fleischkonsum reduzieren. Schwieriges Thema. Ich glaube, das ist momentan gar nicht denkbar, dass sich da jemand rantraut in der aktuellen Situation. Der Energiebereich wird weitergehen. Ja.
Das glaube ich auch. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich, Volker. Und zwar, was würdest du denn den Menschen raten, die sich aktuell jetzt fragen, wie soll ich mich mehr für Klimaschutz interessieren? Was könnten die machen?
Naja, ich sage immer, tue Gutes und rede drüber. Also beim Klimaschutz ist es ja auch so, oder generell bei Veränderungen, die wir haben, ist es ja immer so eine Mehrheitssache. Ne? Also das heißt, irgendwie die Mehrheit fährt Verbrennerauto. Deswegen, wenn ich jetzt ein Elektroauto habe, dann muss ich mich outen. Ich muss irgendwo diskutieren mit Leuten, die sagen, was machst du da für einen Quatsch? Und ich muss, oder wenn ich das Auto ganz abschaffe und nur noch Bahn fahre, dann wird man noch schräger angeguckt, wie, was soll das jetzt irgendwo? Wenn das irgendwann mal mehrheitsfähig ist, dann kippt das Ganze. Also das heißt, wir haben immer die Mehrheit, mehr als die Hälfte macht das, was die anderen auch machen, mehrheitlich. Und deswegen ist es einfach enorm wichtig, diese Mehrheiten zu schaffen. Wir sehen das bei Solaranlagen zum Beispiel. Also vor 20 Jahren wurde man noch schräg angeguckt, ja, was baust du dir für ein teures Ding? Heute ist das überhaupt kein Problem. Also irgendwo bei uns im Bezirk hat jemand eine Solaranlage mit einer AfD-Fahne vor der Haustür. Also weil es einfach irgendwie ja mehrheitsfähig, das gehört halt dazu mittlerweile. Und deswegen, da müssen wir hinkommen. Und da gibt es natürlich, jeder kann in seinem Umfeld natürlich was tun. Also deswegen sage ich, tue Gutes und rede drüber. Es gibt beim Umweltbundesamt so einen tollen Rechner, wo man schauen kann, wo man CO2 raushaut. Da sieht man, welche Bereiche das sind, wo man was ansetzen kann. Man kann bei der Ernährung ansetzen, darüber mit den Leuten reden irgendwie. Das ist auch wunderbar, Alternativen zu tierischen Nahrungsmitteln gibt, die auch lecker sind. Man kann bei der Energieversorgung anbelangen. Wenn ich ein Eigenheim habe, geht das besonders gut. Wenn ich einen Balkon habe, kann ich auch eine Balkonsolaranlage dran machen. Und das Fliegen ist immer so das große Problem. Also wenn ich mir den CO2-Rechner anschaue und das auch von anderen Leuten durchrechnen lasse, wenn die CO2-Bilanz komplett aus dem Ruder läuft, ist immer das Flugzeug dran schuld. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie machen wir Urlaub? Und das sind Sachen, die jeder in der Hand hat. Was kaufe ich ein? Wie mache ich Urlaub? Ja, und wie halte ich es zu Hause mit der Energie? Notfalls eine Balkonsolaranlage oder den Stromanbieter wechseln. Also da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Wenn man das macht, im Einzelnen ist das gut, dann hat man ein gutes Gewissen. Wenn ich das noch mache und drüber rede, dass die anderen sehen, okay, das sind ja viele, die das machen, vielleicht will ich auch dazu gehören, dann kann man wirklich was bewegen. Und insofern tue Gutes, rede drüber. Und damit man vielleicht nicht so frustriert ist, wenn man so viel Gegenwind hat, mit Gleichgesinnten noch zusammenschalten, das macht das Ganze noch ein bisschen leichter.
Großartiges Schlusswort. Danke dir, Volker. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für deine Einordnung und Einblicke.
Ja, sehr gerne.
Der Utopia Podcast.